Durch die kommende Stunde begleitet Sie Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Woche am kommenden Donnerstag will Papst Franziskus in Rom seine neue Enzyklika vorstellen. Es geht um die Bewahrung der Schöpfung, kurz genannt Umweltenzyklika. Wir dürfen da gespannt sein. Das Thema Umwelt- und Naturschutz hat ja viele Facetten, von der Luftverschmutzung über die Bewahrung der Meere und Missbräuchen in der Landwirtschaft. Vieles mehr wird da diskutiert, auch im Umfeld dieser Enzyklika-Vorbereitung. Aber auch beim Umgang mit dem Körper des Menschen selbst sind alternative Heilmethoden und eine natürliche Ernährung immer mehr im Kommen. In diesen Strom passt auch die natürliche Empfängnisregelung hinein, kurz NER, und darüber sprechen wir in dieser Sendung. Über diese natürliche Methode des Umgangs mit dem Körper der Frau und der Sexualität, darüber geht es heute, und wir sprechen mit Monika Espe. Sie ist ausgebildete Krankenpflegerin und Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege. Seit rund 6 Jahren arbeitet sie in und um München als NER-Beraterin, auch mit eigener Praxis. Heute ist sie zu Gast in unserem Studio in München. Herzlich willkommen, Frau Espe.
Guten Morgen.
Frau Espe, Sie sind seit jungen Jahren schon mit der natürlichen Empfängnisregelung in Kontakt. Ist das eigentlich etwas Exotisches? Die meisten Frauen nehmen ja doch zur Verhütung die Pille oder andere Mittel.
Also exotisch würde ich es nicht nennen. Es ist im Grunde schon seit den 60er Jahren bekannt und jeder kann in einen Buchladen gehen und sich darüber informieren. Aber man muss schon sagen, dass die Methode im deutschsprachigen Raum sehr unbekannt ist. Wir sind da in der Tat ein Entwicklungsland.
Wie ist das in anderen Ländern?
In den USA ist die Methode sehr bekannt, würde ich sagen, besonders in kirchlichen Bereich wird darüber gesprochen, gibt es Kurse in jeder Pfarrei. Und auch in Polen als ein Beispiel, das mir sehr wichtig erscheint, wenn ein Paar sich vorbereitet für die Hochzeit, bekommt jedes Paar einen Vorbereitungskurs in einem Verein und jedes Paar hat 3 Stunden NER.
So natürliche Empfängnisregelung, Beratung praktisch bei der Ehevorbereitung.
So ist es.
In Polen. Wie sieht das denn in Ländern aus, in denen ja so künstliche Verhütungsmittel überhaupt gar nicht gut zu bekommen sind? So in Ländern, die, ja, sagt dritte Weltländer, nennt man sie eine Welt, sagen wir heute, aber Ländern der Entwicklungshilfe und so, Afrika, Asien.
In den Gebieten, in denen Christen aktiv sind, um die Bevölkerung zu unterstützen, wird es aus meiner Sicht, soweit ich informiert bin, die Methode gelehrt und sehr gerne angenommen. Ein Beispiel, in Kalkutta ist es so, dass die Schwestern von der Mutter Teresa unterwegs sind, um sogar obdachlose Paare in der natürlichen Empfängnisregelung zu unterrichten. Denn wenn ein Ehepaar miteinander lebt, das gehört einfach dazu, dass sie auch offen sind für Kinder. Und sogar, also es ist nicht abhängig vom Dach über dem Kopf, um sich zu öffnen für eine Familie. Und so, dass aber diese Paare auch in diesem armen Kalkutta eben Familie leben können, Elternschaft in Verantwortung, so dass sie sich entscheiden können, wie viele Kinder sie möchten. Ja, deswegen, um diese Würde in der Ehe auch leben zu können, deswegen vermitteln die Schwestern von Mutter Teresa die natürliche Empfängnisregelung.
Ich muss dazu als Hintergrund sagen, dass Obdachlosigkeit in Indien einen anderen Hintergrund hat als in Europa noch. Aber vielleicht nochmal dazu, wo kommt denn eigentlich diese natürliche Empfängnisregelung her? Ist das etwas, was Menschen schon seit frühen Zeiten wussten, oder ist das eher eine neue Erkenntnis?
Also ich bin mir ganz sicher, dass bereits vor vielen tausenden Jahren einige Paare schon in der Lage waren, die Fruchtbaren von den unfruchtbaren Zeiten zu unterscheiden und entsprechend auch das genutzt haben. Die Leute früher waren näher auch an der Tierzucht dran. Und was Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit betrifft, das war früher noch viel präsenter, wie das jetzt in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft der Fall ist.
In Deutschland, sagten Sie, sind wir Entwicklungsland. Spüren Sie da dennoch ein Bewusstseinsveränderung? Es ist ja auch so, dass in anderen Bereichen der Medizin die eine Natürlichkeit immer mehr eingefordert wird, auch in Deutschland. Da sind die nordischen Länder ja sogar fast eher Vorreiter in dem, was man sagt, dass eben die Leute eher zum Heilpraktiker als zum Arzt gehen und eher versuchen, eben mit irgendwelchen natürlichen Heilmitteln auch wieder zurande zu kommen und eben weniger Chemisches zu sich zu nehmen.
Ja, inzwischen ist die Lage ja so, also dass die, ich weiß nicht, ist es inzwischen die dritte Generation, die künstlich verhüten, die damit viele Erfahrungen gesammelt haben, die aber auch, also die Frauen leiden extrem unter den Nebenwirkungen der künstlichen Verhütungsmitteln, besonders auf körperlicher Basis, aber auch der ganze seelische Bereich. Also die Frauen leiden sehr, also angefangen von dauerhaften Infektionen bis hin eben zu depressiven Verstimmungen. Und die Frauen haben, wenn man es mal so sagt, die Nase voll. Und deswegen kommen auch etwa 80% der Teilnehmer für die Kurse, die ich gebe, aufgrund der Nebenwirkungen durch die künstlichen Verhütungsmittel, weil sie auf der Suche sind nach etwas, was ihnen keinen Schaden zufügt.
Sie selbst, Sie sind ja schon als junges Mädchen zur natürlichen Empfängnisregelung gekommen. Was war denn bei Ihnen der Auslöser, sich damit zu beschäftigen?
Der Hauptauslöser war der, ich war als 17-Jährige als Praktikantin auf einer Intensivstation und da habe ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt, weil innerhalb von 14 Tagen zwei Mädels dort behandelt wurden. Die waren in meinem Alter, die waren 19, also keine 20 Jahre alt. Und natürlich hat mich interessiert, weswegen liegen jetzt zwei so gesund aussehende junge Frauen hier auf der Intensivstation. Und dann hat man mir erzählt, beide haben eine tiefe Beckenvenenthrombose. Das ist ein Blutgerinnsel, das eine riesengroße Vene im Beckenbereich verstopft hatte. Und das war und ist auch heute noch eine lebensbedrohliche Erkrankung. Es ist nämlich so, wenn sich dieser Blutpfropfen löst und dann durchs Herz in die Lunge, also geschwemmt wird, dann spricht man von der Lungenembolie und da sterben auch heute noch Frauen. Jetzt hat mich interessiert, ja, woher haben denn so junge Frauen eine Thrombose? Und dann hat man mir gesagt, beide Frauen nehmen die Pille, die Antibabypille, und eine der Frauen hat zudem geraucht. Und dann hat man mir gesagt, wenn die Frau die Pille nimmt und noch zudem raucht, dann verzwanzigfacht sich die Gefahr, an einer Thrombose oder an einer Embolie zu erkranken. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ja gut, ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich habe vor, also ich möchte mal heiraten, ich möchte mal Kinder haben, wie werde ich in Zukunft meine Fruchtbarkeit regeln wollen? Und dann war mir klar, das kommt für mich nicht in Frage.
Das heißt, die Nebenwirkungen, man übersieht das ja gerne, dass die hormonhaltigen künstlichen Verhütungsmittel eben solche Nebenwirkungen haben können. Die moderne Medizin wirbt immer damit, dass der Hormongehalt in diesen Verhütungsmitteln immer weiter runtergedrängt wird, so dass angeblich die Nebenwirkungen, die Risiken immer weiter sinken. Wie ist das Ihrer Erfahrung nach?
Ja, man muss sich einfach vorstellen, dass die Fruchtbarkeit eine extreme Kraft ist, eben bezogen mal auf die Frau. Also die Fruchtbarkeit, das ist eine Power, die ist in der Lage, neues Leben hervorzubringen. Und niemand kann erzählen, also dass die Hormone, die künstlichen, so gering sind, dass sie neben diesem angeblichen Nutzen nicht auch einen extremen Schaden anrichten können. Also diese Hormone, auch wenn man sagt, sie sind so gering, die müssen so hoch sein, dass sie diese Fruchtbarkeit, diese Riesenpower, dass sie die ausschalten können. Also es ist wahrscheinlich sehr wenig nötig, wenn man sie in Gramm betrachtet, aber ich denke, die Hebelwirkung der künstlichen Hormone, die ist enorm.
Und was oft auch nicht bei diesem ganzen Thema mit besprochen wird, ist eben, dass viele dieser künstlichen Verhütungsmittel auch abtreibende Wirkung haben. Können Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, man hat natürlich gesehen, dass wenn ausschließlich der Eisprung verhindert werden soll, dann könnte ja kein neues Leben entstehen. dass dann die Hormone so hoch sind, dass auch die Nebenwirkungen eben für die Frau sehr hoch sind und unangenehm. Ja, und somit hat man versucht, andere Faktoren, andere Hebelwirkungen zu nutzen, um eben die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Und jetzt sind eben vier Faktoren, die Verhütung bringen sollen. Wenn jetzt doch ein Eisprung entsteht, wegen der geringen Dosierung, dann wird verhindert, dass das Ei in die Gebärmutter transportiert werden kann. Aber es kann trotzdem zu einer Befruchtung kommen und dann macht die Pille Folgendes. Sie verhindert, dass das Kind sich einnisten kann in die Gebärmutter, weil die Pille auch den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut reduziert. Außerdem ist es so, dass die Pille den Schleim, der sich im Gebärmutterhals befindet, also die Pille soll ja diesen Schleim eigentlich verdicken, sodass gar keine Spermien aufsteigen können. Aber manchmal gibt es eben diese sogenannten Durchbruchsovulationen. Das heißt, es kommt doch zu einem Eisprung und es kommt doch zu einer Befruchtung. Und dann muss man einfach von einer Frühabtreibung sprechen. Das wissen viele Frauen nicht.
Und das heißt also, so wie Sie das gerade beschrieben haben, ist, je geringer die Hormondosierung ist, das ist ja, womit immer geworben wird, dass die
Ja.
Nebenwirkungen runtergehalten werden, desto höher ist eben das Risiko, dass es zu so einer Frühabtreibung kommt.
Also es hat halt alles seinen Preis.
Also Frau Espe sagt, wenn die Fruchtbarkeit ist eine Urkraft, die muss, wenn man hormonell verhütet, irgendwie niedergehalten werden. Das kann nicht ohne Nebenwirkungen bleiben. Wir wissen also, auch bei Ihnen in der Beratung erscheinen immer mehr Frauen, die die Nebenwirkungen der Pille leid sind. Jetzt haben wir also schon gehört, die Vorteile der natürlichen Empfängnisregelung sind zumindest auf diesem Gesundheitsgebiet eindeutig. Es gibt diese Nebenwirkungen nicht. Für alle, die die Methode der natürlichen Empfängnisregelung noch nicht kennen, stellt Monika Espe Ihnen jetzt kurz erstmal die medizinischen Eckdaten vor, damit wir wissen, wovon wir sprechen.
Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer vorstellen darf. Die meisten Menschen denken, natürliche Methoden, die kann man vergessen. Der Grund ist wirklich, dass wir in diesem Gebiet in Deutschland oder im gesamten deutschsprachigen Raum, wir können uns als Entwicklungsland betrachten. Ja, es gibt sogar eine ganze Reihe von natürlichen Methoden. Haben Sie das gewusst? Die natürliche Empfängnisregelung ist die sicherste, wenn ich die natürlichen Methoden miteinander vergleiche, um zum Beispiel eine Schwangerschaft zu vermeiden. Sie ist übrigens auch so sicher wie die Pille. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich bereits mit 17 Jahren das Glück hatte, einen Kurs besuchen zu dürfen. Und dieses Wissen von damals begleitet mich nun bereits durch mein ganzes Leben. Heute habe ich, wie Sie schon gehört haben, die NER zu meinem Beruf gemacht. Viele Menschen nehmen es mir nicht ab, dass die NER gesund, sicher, einfach und auch liebevoll ist. Ich sage Ihnen, wenn es eine Frau schafft, sich die Zeit zu nehmen, um die Pille zu schlucken, schafft sie es auch, innerhalb von nur 5 Minuten die Temperatur zu messen und in wenigen Sekunden alles aufzuschreiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, glauben Sie vielleicht, mein Mann, ein Ingenieur, und ich, eine Lehrerin für Krankenpflege, würden uns für russisch Roulette entscheiden? Niemals. Die natürliche Empfängnisregelung ist die sicherste Methode, die ich kenne, um die Fruchtbarkeit zu regeln. Und das mit einfachsten Mitteln. Übrigens ist die Methode auch für beide Seiten offen. Sie können damit sowohl eine Schwangerschaft vermeiden, aber Sie können damit auch eine Schwangerschaft gezielt anstreben. Es ist also wirklich wahr. Dem Paar ist alles gegeben um die Sexualität liebevoll, gesund und in aller Schönheit zu genießen. Ja, Familienplanung ist in Bioqualität zu haben und noch dazu höchst zuverlässig. Wenn Sie sich von Ihrem Mann, Ihrer Frau nicht scheiden lassen wollen, entscheiden Sie sich noch heute für die natürliche Empfängnisregelung. Nur bei 3% der, nennen wir es mal so, NER-Paare kommt es leider doch zur Scheidung. Aber bei 97% der NER-Paare kommt es eben nicht zur Scheidung. Sie bleiben zusammen. Wissen Sie, wie viele Paare sich in München scheiden lassen? Es sind fast 50%. Wie schön, dass mit der NER 97% der Paare verheiratet bleiben. Schauen wir uns jetzt die Anatomie und die Physiologie genauer an. Schauen wir uns an, wie sich davon die natürliche Empfängnisregelung ableiten lässt. Ich skizziere jetzt erstmal kurz den Zyklus der Frau. Wann beginnt er? Der Zyklus der Frau beginnt mit der Monatsblutung. Die Monatsblutung dauert mehrere Tage. Dann kommt eine Phase, die ist flexibel. Wenn die Frau zum Beispiel in dieser Phase eine Grippe hat, kann sich der Eisprung nach hinten verschieben. Und wissen Sie, das ist eine ganz gesunde Reaktion des Körpers auf eben die Umstände. Somit würde dieser Zyklus folgerichtig auch länger werden als die anderen. Das Hormon Östrogen ist in dieser Zeit tonangebend. Das Östrogen ist zuständig, damit ein Eisprung angestrebt werden kann. Was macht das Östrogen sonst noch? Das Östrogen öffnet den Gebärmutterhals. Außerdem sorgt das Östrogen dafür, dass der sogenannte Zervixschleim gebildet wird. Zervix heißt übrigens Hals, Gebärmutterhals. Weil der Gebärmutterhals offen ist, können Spermien in die Gebärmutter aufsteigen und der Zervixschleim ernährt die Spermien und hält sie einige Tage beweglich, sodass sie befruchtungsfähig sind. Diesen Schleim, also diesen Zervixschleim, kann die Frau sehr einfach beobachten. Den Zervixschleim betrachten wir als ein Fruchtbarkeitszeichen. Der Grund ist eben seine Aufgabe, die Spermien befruchtungsfähig zu halten. Jetzt ist es so, dass die Frau beim Toilettengang die Scheide mit Toilettenpapier abwischt und dann kann sie die Beschaffenheit des Zervixschleims beurteilen. Die Beurteilung ist sehr einfach. Wir teilen den Zervixschleim in zwei Kategorien ein. Es sind nicht mehr, es sind nur zwei Kategorien. Am Abend schreibt die Frau alles in ihr Zyklusblatt. Die Phase bis zum Eisprung ist, wie schon erwähnt, flexibel. Wenn die Frau in dieser Phase Stress anderer Art hat, kann sich der Eisprung ebenso verschieben. Das ist aber für die geschulte NER-Frau kein Problem, weil sie in der Lage ist, die Körperzeichen zu lesen und entsprechend zu interpretieren. Dann kommt der Eisprung. Die Eizelle entschlüpft einem Eibläschen, das einen Durchmesser von bis zu 2 cm bekommen kann. Die Eizelle ist also entschlüpft und übrig ist die Hülle. Auch diese Hülle wird weiterverwertet. Alles im Körper hat seinen Sinn. Alles ist wichtig. Die Zellen der Hülle wandeln sich in den Gelbkörper um. Ganz einfach, weil er eine gelbe Farbe hat. Der Gelbkörper wiederum ist ein Hormon. Das haben wir alle schon einmal gehört. Das ist das Progesteron. Dieses Hormon bewirkt bei der Frau Folgendes. Die Körpertemperatur steigt an. Das ist für uns natürlich sehr praktisch, weil es ist das zweite Symptom, das wir mit der natürlichen Empfängnisregelung beobachten. Die Temperatur steigt an und nach bestimmten Regeln wird nun die fruchtbare von der unfruchtbaren Zeit exakt abgegrenzt. Die Frau kann nach dem Eisprung jetzt müssen Sie aufpassen, eine zu hundertprozentig unfruchtbare Zeit bestimmen. 100%. Das glaubt ja fast keiner. Aber das ist im Institut für natürliche Empfängnisregelung durch Hunderttausende von Zyklen wissenschaftlich belegt. Das Progesteron führt nach dem Eisprung zu einer Phase, in der die Temperatur oben bleibt. Und diese Phase, die ist konstant. Sie ist immer zwischen 12 und 16 Tagen lang. Auch dieses Wissen ist für uns sehr hilfreich. Daran kann man sich gut orientieren. Damit jetzt die Frau vergleichbare Temperaturwerte bekommt, misst sie direkt nach dem Aufwachen. Also sie misst die Temperatur noch bevor sie aufsteht und ins Bad geht. Deswegen heißt diese Temperatur Aufwachtemperatur. Also das müssen Sie sich merken, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Temperatur muss nicht stoisch jeden Tag um dieselbe Uhrzeit gemessen werden. Das wäre sogar problematisch. Die Frau misst also, wenn sie aufwacht. Das ist korrekt. Deshalb konnte ich als Krankenschwester damals im Schichtdienst meine Zyklen auch gut auswerten. Womit wird gemessen? Das interessiert viele Frauen. Gemessen wird mit einem sehr günstigen Thermometer, das sehr genau ist. Und zwar ist das ein analoges Thermometer. Da ist ein Element drin, das nennt sich Gallium. Und andere Bestandteile sind noch drin. Also das können wir nehmen. Es kostet unter 5 €. Und man muss sagen, dass die Fieberthermometer, die digitalen, leider für unsere Zwecke zu ungenau sind. Also diese Messungen können wir nicht nehmen. Man kann auch die Messungen unterm Arm oder im Ohr nicht gebrauchen. Im Übrigen sind teure Zyklusthermometer nicht nötig. Also uns reichen die ganz günstigen analogen Thermometer. Die können Sie in jeder Apotheke bekommen. Ein weiteres Thema, das sehr interessant ist, also es sind inzwischen 10% der Paare, die sich ein Kind wünschen, aber es kommt keines. Also, wenn sich ein Paar ein Kind wünscht, dann kann man die natürliche Empfängnisregelung einfach umdrehen. Die Frau misst dann die Temperatur nach dem Eisprung und wenn ein Kind entsteht, dann kann sie die Temperaturmessung als Schwangerschaftstest nutzen. Es ist nämlich so, dass man mit der Temperatur eben diesen Test kostenlos haben kann. Bleibt sie oben nach dem Eisprung 18 Tage und länger, dann kann zunehmend von einer Schwangerschaft ausgegangen werden. Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist, ist die Frage, wie schaut es aus mit der unfruchtbaren Zeit am Zyklusbeginn, wenn eine Schwangerschaft vermieden werden soll. Es gibt da nach Professor Rötzer bestimmte Regeln am Zyklusbeginn. Da ist die Methode zu 99,8% sicher. Dann beginnt die fruchtbare Zeit und wie gesagt, nach dem Eisprung und den entsprechenden Wartetagen besteht eine hundertprozentige Unfruchtbarkeit. Jetzt möchte ich kurz zusammenfassen, was uns die natürliche Empfängnisregelung bringt. Das können wir in 3 Punkten uns anschauen. Also, ich kann die Erkenntnisse der Beobachtung nutzen, wenn das Paar jetzt keine Schwangerschaft anstrebt. Und dann kann sie in eigener Verantwortung entscheiden, welche Sicherheit sie wählen möchten. Also zu 99,8% bis 100% können sie eine Schwangerschaft vermeiden und sie können trotzdem in aller Ruhe Sexualität genießen, weil sie eben wissen, wann bin ich fruchtbar, wann nicht. Der zweite Punkt ist, wünscht sich das Paar ein Kind? So drehen Sie die Methode einfach um. Sie haben im Kurs oder mit Hilfe des Buches gelernt, die 3 fruchtbarsten Tage im Zyklus herauszufinden. Und das dritte ist, gerade die Frauen, die Zyklusstörungen haben oder die meinen, sie haben Zyklusstörungen. Also sie lernen den Zyklus kennen, deuten und wenn wirklich eine Störung vorliegt, eine hormonelle, dann kann auch ganz zyklusgerecht behandelt werden und das ist ein großer Vorteil. Jetzt ist die Frage, wie sieht denn so ein Kurs aus? Wie viel Zeit müsste ich investieren, wenn ich mich dafür interessiere? Da kann ich sagen, bereits nach dem ersten von 4 Kursabenden gehen die Paare anders nach Hause, als sie gekommen sind. Ja gut, das ist ja auch das Ziel eines Kurses. Jetzt sind sie Experten. Sie sind Experten ihrer eigenen Fruchtbarkeit. Und mit Sicherheit freuen sie sich und staunen sie über die Schönheit der zyklischen Abläufe der Frau. Aber auch über den kleinen Zyklus des Mannes. Ja, auch der Mann hat einen Zyklus, der sich immer wieder wiederholt, wenn er auch nur 90 Minuten dauert. Der kleine Einblick in das liebevolle Prinzip im Zyklus ermutigt die Frau, bereits nach dem ersten Abend mit der Zyklusbeobachtung zu beginnen. Natürlich gibt es ja auch eine Ökologie des Menschen, die sehr verletzlich ist. Also lautet die Frage, wie kann ich die Ökologie der Frau am besten schützen? Also wie kann ich liebevoll damit umgehen? Wie kann ich sie pflegen? Also ich sehe in meiner Arbeit, dass die Frauen nach Möglichkeiten suchen, wie sie respektvoll mit ihrem Körper umgehen können. Auch der Mann will der Frau keinen Schaden zufügen. Vorausgesetzt, es gibt eine bessere Möglichkeit als die bekannten. Im Kurs werden viele anonyme Zyklen ausgewertet, also es wird also viel geübt und die Frauen können bei den folgenden Treffen dann ihre eigenen Zyklen mitbringen. Sie kommen meistens mit persönlichen Fragen dazu und dann kann das mit der NER-Beraterin besprochen werden. Im Kurs gehen wir dann auch die besonderen Phasen im Leben der Frau durch. Also wie schaut es aus mit der NER nach der Geburt und in der Stillzeit? Wie ist es bei Schichtdienst? Wie ist es, wenn die Frau ein Kind verloren hat? Wie geht NER in den Wechseljahren? Aber das Häufigste, mit dem also die Frauen zu mir kommen oder die Paare, wie geht NER nach der Pille oder nach der Kupferkette? Wie geht also der Umstieg von der herkömmlichen Verhütung auf die natürliche Regelung? Es ist dann auch so, dass ich einiges an Hintergrundwissen bringe. Wir besprechen also konkret die Nachteile der künstlichen Verhütung auf der Basis der anatomischen und physiologischen Prinzipien. Da ist es wirklich so, dass den Teilnehmern die Augen aufgehen. Also da ist schon oft der Satz gefallen, das haben wir nicht gewusst. Die NER kann natürlich auch aus dem Buch gelernt werden. Das Buch ist so aufgebaut, dass man das autodidaktisch hinbekommen kann. Aber unserer Erfahrung nach geht es schneller im Kurs. Also die Sicherheit nach dem ersten Abend im nächsten Zyklus liegt bereits bei 99,8%. Soweit meine kleine Einführung in die natürliche Empfängnisregelung. An weitere Infos kommen die Hörer über die Website www.iner.org.
Ja, ein Dankeschön an Frau Monika Espe. Sie ist Beraterin für natürliche Empfängnisregelung, hat uns jetzt mal kurz den medizinischen Hintergrund für die natürliche Empfängnisregelung vorgestellt. Wir können natürlich in dieser Sendung nicht einen solchen Kurs ersetzen, wie man ihn machen kann, um die natürliche Empfängnisregelung zu lernen. Aber wir können vielleicht die eine oder andere Frage schon einmal angehen, beantworten, die auch in solchen Kursen besprochen wird. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fragen dazu haben, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter 089 517 008 008. Also, wenn Sie Fragen haben zur natürlichen Empfängnisregelung oder auch vielleicht zu Problemen, die Sie sehen mit anderen Verhütungsmethoden, dann können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008.
Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Es geht bei uns um die natürliche Empfängnisregelung in dieser Woche, in der Papst Franziskus die Umweltenzyklika vorstellen wird. Sprechen wir von der Ökologie der Frau, wie Frau Monika Esper, sie ist Beraterin für natürliche Empfängnisregelung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Herr Altenburger aus Radolfzell am Bodensee jetzt in der Leitung. Ist das richtig, Herr Altenburger?
Das ist richtig,
ja. Grüß Sie, Herr Altenburger.
Grüß Gott, Frau Fröhlicher und grüß Gott, Frau Espe.
Grüß Gott.
Ich habe jetzt keine Frage, sondern darf ich einen Beitrag dazu noch einbringen?
Ja, kurz.
Mhm. Und zwar, also wir haben als Paar die natürliche Empfängnisregelung schon Ende der 70er Jahre gekannt. Und da gibt es meines Erachtens einen noch weiteren ganz interessanten Aspekt, wobei ich persönlich jetzt gerade das etwas auch kritisch finde, weil ich eigentlich einer Selektion nicht unbedingt jetzt da was auf die Mühlen tragen möchte. Aber man kann mit der natürlichen Empfängnisregelung auch die Geschlechterbestimmung machen, also ob es ein Junge wird oder ein Mädchen. Das könnte vielleicht für Familien interessant sein, die vielleicht schon drei Mädchen oder drei Jungs haben und vielleicht auch noch eben dann ein anderes.
Tatsächlich, also jetzt bin ich gespannt.
Und zwar darf ich nur noch ganz kurz ergänzen, und zwar ist es so, dass die Spermien mit X-Chromosomen länger leben als die Spermien mit Y-Chromosomen. Und die Spermien mit Y-Chromosomen, die sind schneller, und wenn der Eisprung schon stattgefunden hat, die Frau also schon fruchtbar ist, dann siegen meistens eben die Spermien mit Y-Chromosomen, sodass es ein Junge wird. Also ist auch erforscht, und zwar amerikanische Wissenschaftler an der Harvard-Universität haben das erforscht, Lendren B. Shettles und David M. Rohrwig. Und da gibt es auch auf einer Internetseite familienplanung-natürlich, also mit UE.de, alle Informationen zu diesem Thema. Wie gesagt, ich bin etwas verhalten. Ich habe, wie gesagt, einer Selektion nicht unbedingt davon leisten will, aber ich kenne selber, ich habe selber in Verwandtschaft Familie mit 5 Jungs, die hätten so gerne noch ein Mädchen gehabt. Und damit kann man also das wirklich auch steuern, indem man praktisch dann weiß, okay, die Frau ist jetzt noch nicht fruchtbar.
Ja, Herr Altenburger, jetzt wäre für mich noch die Frage, Sie haben gesagt, Sie kennen das mit Ihrer Frau auch schon lange.
Ja.
Die natürliche Empfängnisregelung, haben Sie das denn selber auch bestätigen können? Haben Sie das selber auch schon so bestimmt?
Ja, genau.
Also bei Ihnen hat das sogar funktioniert.
Genau.
Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, was Frau Espe uns dazu sagt. Dankeschön, Herr Altenburger, für Ihren Anruf.
Das war meine Anregung, und vielleicht ist wie gesagt, Familien, die schon viele Kinder eines Geschlechtes haben, ein interessanter Aspekt.
Ja, okay. Ich bin gespannt, was Frau Espe dazu sagt. Danke, Herr Altenburger.
Ich danke Ihnen. Danke, wiederhören.
Ja, das ist bekannt aus der Wissenschaft, dass die Spermien, die das Geschlecht bestimmen, also die weiblichen sozusagen, dass die länger befruchtungsfähig bleiben, und die Spermien, die das Geschlecht des Jungen bestimmen, nicht so lange befruchtungsfähig bleiben. Sicher können die Paare das anstreben, versuchen, aber letztlich, aus meiner Erfahrung, bleibt das Ganze trotzdem ein Geheimnis, und es ist eine Überraschung, was quasi aus dieser Liebe hervorgeht.
Also man kann es nicht 100% sicher bestimmen, aber es gibt Statistiken, die zeigen, ein bisschen die Richtung angeben
die
kann
Richtung,
man vielleicht.
So
genau.
Ist es.
Okay, gut. Ich danke Herrn Altenburger, begrüße Frau Xelander, sie ruft uns aus Starnberg an.
Grüß Sie Gott, vor allen Dingen Frau Espe.
Ja, grüß
Sie erinnern sich vielleicht an mich?
Ja.
Ja, und ich wollte einfach nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Ich habe ja das erste Mal von der NER gehört, in einem Kurs bei mir haben Sie mir davon erzählt. Und ich gebe das jetzt auch immer wieder weiter an Frauen beziehungsweise an Paare, je nachdem, was da ist. Und diese Frauen bestätigen auch immer wieder diese 100%ige Sicherheit und sind ganz begeistert, und vor allen Dingen auch, dass die Paarbeziehung sich enorm verbessert oder beziehungsweise überhaupt eine Stabilität bekommt, wenn beide einen Verzicht leisten und dann aber auch wieder mit Freude zusammen sind. Das wollte ich einfach nur sagen und freue mich, dass Sie sich da so weiterentwickelt haben und es so ausgebaut haben.
Ja, danke schön.
Okay. Das war's. Danke.
Danke für Ihren Beitrag, Frau Xelander. 089-517-008-008 ist die Hörernummer bei Radio Horeb in dieser Lebenshilfesendung zur natürlichen Empfängnisregelung. Frau Espe, wie ist das eigentlich? Es gibt ja auch immer wieder so Anfragen an die natürliche Empfängnisregelung. Wir haben jetzt viele Vorteile gehört. Der eine Anfrage, die man immer sagt, ist, ja, aber das Paar kann dann nicht einfach die Sexualität leben, wenn es gerade passt. Das ist es nicht ein bisschen unromantisch, das genau auszumessen und zu sagen, und jetzt geht's und jetzt los? Und man kann es nicht so dem Augenblick überlassen. Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, das ist ganz eigenartig, dass wir im Bereich der Sexualität, da wollen wir fast die Sexualität konsumieren, wie wenn es ein Konsumprodukt wäre. Also wir haben so die Idee, wir wollen das immer dann haben, wenn es uns gerade passt. Jetzt denkt man mal nach über so eine Arbeitswoche. Beide, der Mann und die Frau, kommen am Mittwoch nach Hause und sind von der Arbeit völlig geschafft. Da ist es oft auch nicht möglich, Sexualität zu leben. Aber das klingt man dann eher aus. Und wenn dann die fruchtbare Zeit da ist, da müsste dann auf jeden Fall mit der Sexualität dann gehen können. Also es ist eher andersrum. Was man nicht immer haben kann, das behält seinen Reiz. Also ich sehe, dass gerade diese Spannung auch des Wartens, des Wartenmüssens, wenn ich jetzt gerade keine Schwangerschaft anstrebe, einen besonderen Reiz in die Paarbeziehung bringt. Also wenn dann die unfruchtbare Zeit beginnt, es ist dann schon wie ein Fest. Und ich finde, Feste feiern, das lohnt sich immer.
Wenn dann auch der Mann diese Bereitschaft hat zu warten, ist das nicht so, dass das manchen Männern einfach schwerfällt?
Den Männern insbesondere fällt es gerade dann schwer, wenn sie vorher Verhütung gelebt haben. Zum Beispiel, also man muss ja mal so sagen, die Frau war immer verfügbar für den Mann. Aber auch unter der Pille kann es ja vorkommen, dass jetzt zum Beispiel die Frau einmal nicht mit dem Mann zusammenkommen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Man muss wirklich das bedenken. Wenn die Frau sagt, ich möchte jetzt nicht, dann muss man das respektieren. Und die Gründe, die sind wirklich siebtrangig.
Also es verlangt von dem Mann eben, sich da auf die Frau einzulassen. Wir haben nun eine weitere Anruferin, Frau Espes, ist Frau Brenda aus Freiburg, die ich herzlich begrüßen möchte.
Freiburg. Ja. Ich komme aus der Nähe von Freiburg. Ich habe nur einfach die Frage, diese Internetadresse www.enr.org, war das richtig?
www.ida-nordpol-emil-richard.org.
Und das steht für das I, also NER steht für natürliche Empfängnisregelung.
Das I steht für Institut.
Institut für natürliche Empfängnisregelung, Abkürzung INER.
Ja, danke, das war's schon. Wiederhören.
Dankeschön. Genau. Sie können auch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Internetseite von Radio Horeb gehen unter www.horeb.org und dann unter der Lebenshilfe-Sendung der heutigen nachschauen. Da gibt es auch Informationen oder Sie können beim Hörerservice anrufen. Da gebe ich die Nummer am Ende der Sendung noch durch. Noch ein Punkt, der auch manchmal angefragt wird, ist, dass eine Frau ja offensichtlich viele Frauen in ihren fruchtbaren Tagen auch einfach mehr Lust auf Sexualität haben, in den unfruchtbaren hingegen eher weniger. Und ich habe von einer Frau gehört, die sagte, das ist doch eigentlich ungerecht, nämlich immer gerade dann, wenn ich am meisten Lust auf meinen Mann hätte, darf ich nicht und ansonsten dann geht's.
Ja, das ist übrigens von vielen NER-Beraterinnen schon abgestritten worden. Also so wäre es nicht. Und da habe ich in der Literatur eine Entdeckung gemacht. Da habe ich wirklich gestaunt. Und zwar war es Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II., der schrieb, dass aufgrund der natürlichen Situation die Frau in der fruchtbaren Zeit naturgegeben mehr Lust hat. Und er schreibt auch, also er würdigt eben gerade diesen Verzicht, den die Frau dann leisten muss, wenn das Paar eben gerade keinen Kinderwunsch hat. Mhm. Also er hat es richtig erkannt, dass in dieser Zeit die Frau den großen Verzicht leisten muss.
Mhm. Das heißt, das ist vielleicht ein Verzicht, der uns dann doch wieder darauf führt, dass es vielleicht nicht nur um Verhütung gehen muss, sondern dass in die Sexualität einfach doch etwas hineingelegt ist, das auch mit Kindern zu tun hat und sie vielleicht dann am schönsten ist, auch wenn da diese Offenheit da ist.
So ist es. Und man muss ja einfach bedenken, also wenn die Sexualität etwas ganz Banales wäre, ein Konsumgut, nennen wir ruhig mal diesen Begriff, gut, dann wäre der Verzicht ja nichts wert. Aber die Sexualität, das ist so etwas Wunderbares, wenn sie in aller Schönheit und Würde gelebt wird. Drum ist der Verzicht auch für uns schon eine große Sache.
Ich danke Frau Bender, die uns zuletzt angerufen hat, und begrüße Frau Sennewald aus Waldburg in dieser Sendung. Frau Sennewald?
Ja, grüß Gott, hier ist Magda Sennewald. Grüß dich, Monika.
Ja, grüß dich, das freut mich.
Danke für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich möchte noch eins ergänzen, und zwar gerade in der zweiten Zyklusphase, eben bei der hundertprozentigen Fruchtbarkeit, die du ja so schön auch genannt hast, ist noch ein großer Vorteil, dass wir unsere Lebensweise wirklich anbieten können für Frauen, die nicht mehr schwanger werden können aus gesundheitlichen Gründen. Und da darf man ja auch oft keine Pille oder irgendwelches Verhütungsmittel anwenden. Und wir können dann diesen Paaren eben auch ganz unterstützend helfen und sagen, aber bitte bis zur eben zu dieser hundertprozentigen Fruchtbarkeit zu Beginn. Und dann können die Paare eben diese Tage ausnützen und wirklich auch ihre Liebe leben. Und das ist auch was Wunderbares, was unser Dr. Rötzer eben einfach herausgefunden hat durch seine große Erfahrung.
Also die hundertprozentige Unfruchtbarkeit.
Ja, in der hundertprozentigen Unfruchtbarkeit eben des Paaren, die sonst, also die wirklich nicht mehr schwanger können, wie sie Krebs haben oder was auch immer. Also das kann Monika wahrscheinlich noch besser ergänzen. Mhm. Ich danke.
Genau, danke schön. Ja, also es gibt Frauen, die aus Gesundheitsgründen eben nicht schwanger werden sollten. Wie ist das denn noch? Es gibt ja, Sie haben von den hormonellen Verhütungsmitteln gesprochen und haben da die Nachteile gesagt, die leuchten nun ja auch wirklich sehr ein. Es gibt ja dann aber auch sozusagen mechanische Verhütungsmittel wie das Kondom oder so ein Ring, der vor die Gebärmutter gelegt wird und ähnliches mehr. Was spricht denn da dagegen?
Ja, gut. Also die große Unsicherheit ist ein wichtiges Thema. Was die Barrieremethoden betrifft, so nennen wir also diese Möglichkeiten, Diaphragma, Kondom und so weiter. Auch mit Gels kann die Frau arbeiten, wenn, also die Spermien abtöten sollen. Aber aus medizinischer Sicht muss man schon sagen, dass da einige Nachteile vorhanden sind, die Leute nicht wissen. Also ein Vergleich, den muss man jetzt direkt mal bringen, was das Kondom betrifft. Es hat mal jemand gefragt, welches Paar möchte schon gern durch eine Plastikfolie sich küssen? Also diesen Vergleich fand ich nicht schlecht. Mhm. Beim Kondom ist es so, wenn das Paar miteinander verhütet mit Kondom, dann bleibt das Ejakulat im Kondom. Im Ejakulat sind aber neben den Spermien, die ungefähr 10% ausmachen, viele andere Stoffe. Ein Stoff, den hat man rausgefunden, der würde im Normalfall durch die sehr gut durchblutete Vaginalschleimhaut direkt ins Blut der Frau übergehen. Dieser Stoff ist übrigens dann im Labor auch nachweisbar, bereits eine halbe Stunde nach dem Akt. Und dieser Stoff hebt die Stimmung der Frau. Der wirkt so ähnlich wie Morphium. Und diese Wirkung, die hält dann 3-4 Tage an. Da muss man schon sagen, happy wife, happy life. Jetzt, wenn das Paar mit dem Kondom verhütet, dann sehe ich in meiner Beratung, dass die Frauen, wenn man sich dann eine Zeit lang kennt, doch berichten, warum bin ich denn nach dem Akt, nach der Verhütung mit Kondom so traurig? Und sie sind irritiert. Die Seele zeigt etwas, aber die Frau versteht es nicht. Und nach vielem Nachdenken und ja über diese Zusammenhänge würde ich sagen, das Beste, das der Mann zu geben hat, wird weggeworfen und es bleibt der Frau vorbehalten. Also das sind Dinge, da kann man ruhig mal nachdenken und dann so seine eigenen Rückschlüsse ziehen.
Das sind sicher Punkte, wenn man das gar nicht weiß, dann fragt man sich eben, was soll das alles für Nachteile haben, aber je mehr man sich informiert, desto mehr schaut man auch ein wenig durch, was das alles für noch Nebenwirkungen hat sozusagen. Schauen wir vielleicht nochmal auf die Sicherheit der natürlichen Empfängnisregelung, wenn man jetzt kein Kind möchte. Es gibt ja eben diese zwei Aspekte. Wir unterschlagen ja oft denjenigen, dass eben Paare sich sehr ein Kind wünschen und dann eben die fruchtbare Zeit diejenige ist, die dann genutzt werden kann. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu dem anderen, auch überhaupt zu der Methode selbst. Wie sicher ist das, wenn jetzt die Frau einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat? Es gibt ja Frauen, da geht die Temperatur, die tanzt etwas auf und ab. Mhm. Und manchmal sind auch die Tage nicht genau gleich lang. Wie kann man sich denn dann da zurechtfinden?
Also es ist wirklich toll, wenn die Frau den Zyklus, die ganzen Abläufe kennenlernt. Und dann kann sie auch aus ihrem eigenen, aus ihrer Dokumentation herauslesen, was die Zacken zu bedeuten haben. Oft ist es ja so, dass der Körper der Frau ganz gesund reagiert, eben auf die Umstände. Das hatte ich vorher schon angesprochen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft schlagartig, wenn die Frau anfängt zu beobachten, sich der Zyklus anfängt zu organisieren, dass er regelmäßiger wird. Es ist nämlich so, wenn ich mich nicht auskenne über meinen eigenen Zyklus, das ist auch ein Unsicherheitsfaktor. Und wenn ich unsicher bin, das ist Stress und das wirkt sich einfach auf den Zyklus aus.
Und bevor das so ist, kann man dann dennoch etwas herausfinden dann?
Was meinen Sie genau?
Also wenn er jetzt nicht regelmäßiger ist, sondern eben diese Unregelmäßigkeiten aufweist?
Ja, also das ist so, dass man schon sieht, wo es hakt, wenn er unregelmäßig ist aufgrund von bestimmten hormonellen Störungen. Und da haben wir einige Möglichkeiten, die wir den Frauen raten können, wie sie naturheilkundlich schon mal zur Zyklusregulierung was machen können. Und ich würde sagen, bei 60% reicht es. Aha. Und dann ist es so, dass wir sehr gute Adressen haben, wo wir die Frauen sonst zur weiteren Diagnostik und dann auch zur Therapie, die also mit unserer Haltung auch kompatibel ist, wo wir sie dann weiterschicken können.
Es werden vielleicht unter unseren Hörern die einen oder anderen sein, die Vater oder Mutter sind von jungen Mädchen. Ab wann sollte man denn ein junges Mädchen mit der NR vertraut machen? Also erst, wenn sie dann einen Partner hat oder schon vorher?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil ich muss schon sagen, das Thema Sexualität ist nach wie vor ein großes Tabuthema. Viele Eltern verlassen sich doch auf die Schule. Und da muss man sagen, die Erziehung rund um die Sexualität, die muss zu Hause geschehen. Also schon im Kindergartenalter, wenn das Kind Fragen hat rund um die Schwangerschaft. Man muss einfach kindgerecht antworten. Dazu gibt es ja auch sehr gute Ansätze, die ja schon hier im Radio besprochen wurden. Auch in der Grundschulzeit. Es ist immer wichtig, wenn Fragen kommen. Die Kinder müssen wissen rund um die Sexualität. Wir können zu unseren Eltern kommen und sie haben Antworten. Und dann, bevor die Pubertät losgeht, sollte man schon, als besonders jetzt ist da die Mutter gefragt, aber bei den Jungs auch sehr stark der Vater, einfach ganz ehrlich sagen, was hier in der Welt läuft. Und ich habe da schon vor der Pubertät meiner Tochter einfach erklärt, es ist so, dass die Frau ihre Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit erkennen kann und dass man dann, wie man so schön sagt, das Ganze auch gut managen kann. Und wie dann bei meiner Tochter so sich gezeigt hat, es bahnt sich jetzt, also es geht los mit der Pubertät, habe ich ihr schon ein Buch geschenkt und ein rosarotes Thermometer hat sie sich ausgesucht. Und es ist jetzt so, peu à peu, führe ich sie ein einfach in dieses wunderbare Thema.
Das heißt, da muss man nicht warten, bis da ein fester Freund auftaucht oder so, sondern im Gegenteil, diese Methode bereitet auch darauf vor, zu überlegen, welche sexuellen Beziehungen möchte ich eigentlich leben und was bedeutet eigentlich Sexualität im Ganzen gesehen.
Ja, also gerade in dieser Auseinandersetzung, eine Freundin von ihr hat erzählt, dass die 14-jährigen Freundinnen mit Pille verhüten, dann erzählen sie, dass sie Veränderungen der Venen an der Hautoberfläche beobachten. Dann erschrecke ich natürlich und sage, oh je, dieses Mädel dürfte überhaupt gar keine Pille nehmen. Dann redet meine Tochter wieder mit ihrer Freundin und dann kommen sie zu mir und sagen, also weißt du was, wir warten mal, wir möchten mit der Sexualität warten, bis wir verheiratet sind.
Hm. ein Nachdenken, das durch die Beschäftigung mit der natürlichen Empfängnisregelung auch ausgelöst werden kann. Kommen wir jetzt vielleicht mal so an den anderen Randpunkt des sexuellen Lebens, nämlich die Wechseljahre. Kann da die natürliche Empfängnisregelung auch angewandt werden, wenn es dann auch wieder unregelmäßig wird mit dem Zyklus?
Ja, auf jeden Fall. Die Prinzipien in den Wechseljahren sind, was die Auswertung betrifft, dieselben wie nach Geburt und Stillzeit. Also wenn eine Frau geboren hat und mit der natürlichen Empfängnisregelung schon die Zeit nach der Geburt bewältigt hat, ist sie im Grunde bereits für die Wechseljahre vorbereitet. Es ist dann schon so, dass es von Frau zu Frau einfacher oder komplizierter sein kann. Und da raten wir sehr stark bereits im Kurs dazu, dass die Frauen sich dann, wenn sie merken, jetzt verändert sich was, zu einer NER-Beraterin oder zu einem NER-Berater gehen und sich einfach nochmal da updaten lassen und auch, also sie können sich auch durch die ganze Phase begleiten lassen.
Wir sprechen hier jetzt immer von NER. Es gibt ja noch andere Ausdrücke. Ich kenne zum Beispiel auch NFP, also natürliche Familienplanung. Ist das etwas anderes oder ist das im Grunde das Gleiche?
Also losgegangen ist es ja Ende des 19. Jahrhunderts, dass Paare zu ihren Beichtvätern kamen und berichtet haben, sie sehen, es gibt da wohl fruchtbare Zeiten und unfruchtbare Zeiten. Da hatte das Ganze noch gar keinen Namen. Und die wollten halt wissen, dürfen wir also auf natürliche Weise damit, also ja, dürfen wir damit regeln? Und die Beichtväter haben das geprüft, oder ich glaube, es ist sogar in Rom geprüft worden, einfach nach ethischen Überlegungen. Und dem Ganzen wurde stattgegeben. Und später ist es dann so gewesen, dass die Forscher Knaus und Ogino der Sache näher auf den Grund gegangen sind und. In München gab es zum Beispiel den Professor Döring, der hat sich allein mit der Temperaturmethode auseinandergesetzt, dazu viel geforscht. In Australien gab es den Dr. Billings, der hat allein zu den Fruchtbarkeitszeichen sehr viel geforscht. Und viele haben sich da dran gehängt. Auf jeden Fall ist es so, dass der Professor Rötzer der Erste war, der beide Methoden, die Temperaturmethode und die Methode der Beobachtung der Fruchtbarkeitszeichen, der hat beides zusammengebracht und hat diese unglaubliche Sicherheit bereits in den 60er Jahren beschrieben. Und ich würde sagen, aus dieser Forschung von Professor Rötzer sind weitere Methoden entstanden, die unterschiedlich sind in der didaktischen Aufbereitung, die vielleicht von den Regeln her etwas unterschiedlich sind. Dazu zählt auch die natürliche Familienplanung der Gruppe Malteser. Und ich persönlich, ich bin um jedes Paar froh, das sich eine der natürlichen Möglichkeiten aussucht und für sich eben zum Nutzen macht.
Kommen wir vielleicht abschließend noch zu dem, was die Kirche zu dem Ganzen sagt. Sie sagten, das Ganze ist auch dadurch in den Blickpunkt geraten, in den Blick geraten der Kirche, dass eben Beichtväter mit den Anfragen der Paaren weitergegangen sind nach Rom und gefragt haben, wie ist das denn mit diesen natürlichen Methoden? Man sagte ja eigentlich, Grundlage der Kirche ist eben die Offenheit für das Kind. Wenn jetzt aber natürlich die natürliche Empfängnisregelung zumindest in bestimmten Zyklusphasen nahezu 100% sicher ist, dann ist sie ja eigentlich auch nichts anderes als eine Art Verhütungsmethode. Sie ist ja dann auch nicht mehr oder weniger offen für ein weiteres Kind als andere Methoden. Stellt das ein Problem dar?
Ich denke, jedes Paar ist ja frei. Und jedes Paar ist auch selber gefordert, sich zu prüfen, mit welcher Haltung gehen wir in die Sexualität. Ich denke, dass man die natürliche Empfängnisregelung schon dahingehend verwenden kann, also aus dieser Haltung der Verhütung. Also da muss man gar nicht drum herum reden. Aber also wenn ein Paar sich da entwickelt, auch beziehungsmäßig, dann muss man schon sagen, dass ein Akt in der unfruchtbaren Zeit, die ja natürlich gegeben ist, etwas ganz anderes ist als ein künstlich unfruchtbar gemachter Akt. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit gedacht, ich bringe den Leuten eine Bioverhütung bei. Aber das war dann so, dass die erste Frau, die zu mir kam, Das war eher ein Zufall. Ich wusste gar nicht, dass sie einen langjährigen unerfüllten Kinderwunsch hat. Und dann hat sie Stielaugen bekommen, während ich auf die Prüfung gelernt habe. Und sie hat dann sich das Kapitel mitgenommen, unerfüllter Kinderwunsch. Und wir haben auch gesehen, wo bei ihr eine Hormonschwäche vorliegt. Und also ich war so baff und überrascht, bin ich heute noch, wenn ich drüber erzähle. 10 Monate später war dieses Paar, das sich 5 Jahre lang ein Kind gewünscht hat, Eltern. Mhm. Für mich war das ein Lernprozess, ja, auch, dass die NER, es ist wirklich keine Bioverhütung, sondern es ist eine wunderbare Lebensweise, die offen ist für beide Seiten.
Mhm. Von Papst Johannes Paul II. Und anderen Kirchenvertretern auch ausdrücklich empfohlen, wenn man das nachlesen will. Sie haben eben gesagt, Papst Johannes Paul II. Hat auch zugeschrieben. Was gibt es da zu lesen von ihm?
Also da gibt es eine ganze Reihe an Büchern. Das weiß ja fast kein Mensch, außer man ist wirklich fest verwurzelt und kennt sich aus mit der sogenannten Theologie des Leibes. Also da gibt es sehr viele Bücher. Er hat ungefähr 150 Mittwochskatechesen gehalten. Aha. Das ist ein dickes Buch, herausgegeben vom Ehepaar Martin. Da beschäftigt er sich mit dieser ganzen Bandbreite der ehelichen Sexualität oder überhaupt zum Thema Sexualität. Also das lohnt sich. Dann gibt es noch ein sehr gutes Buch, aus dem ich vorher zitierte, Liebe und Verantwortung. Das hat er geschrieben als Ethikprofessor. Mhm. Und ich bin ja wirklich sehr gespannt auf die Enzyklika von unserem jetzigen Papst, weil ich weiß, er ist auch Chemieingenieur. Er ist nicht nur Theologe, sondern ich wette, dass er auch diese ganzen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die werden wir da rauslesen können. Ich bin gespannt, wie er diese beiden Themen zusammenbringt.
Mhm. Ja, kommenden Donnerstag wird die Umweltenzyklika herausgegeben. Wir haben heute gesprochen mit Monika Espe. Sie ist seit langen Jahren Beraterin für natürliche Empfängnisregelung und es geht da um die Ökologie des menschlichen Leibes, so haben wir es auch nennen können. Auch sicher ein wichtiger Aspekt, den wir im Umfeld mit von dieser Enzyklika zur Bewahrung der Schöpfung nochmal in den Blick nehmen konnten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Espe, dass Sie Zeit für uns hatten. Sicher wird diese Zeit mit Ihnen nicht einen ganzen Kurs ersetzen. Wo kann man sich informieren? Sie haben gesagt, INER, da gibt es Möglichkeiten, sich über Kurse zu informieren im Internet. Ansonsten ein Buch haben Sie noch genannt, vielleicht noch das ganz kurz zum Schluss.
Der Titel lautet Natürliche Empfängnisregelung, die symptothermale Methode, der partnerschaftliche Weg. Und es ist die 45. Auflage von Josef Rötzer und Elisabeth Rötzer.
Okay. Das alles können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachlesen. Dann auch in Kürze im Internet unter www.horeb.org. Geben Sie uns ein bisschen Zeit, alles einzugeben. Ansonsten die Hörernummer von die Nummer für den Hörerservice von Radio Horeb, wo Sie auch in Kürze die Informationen abfragen können. 08328 921 110. Ich wiederhole die Nummer vom Hörerservice von Radio Horeb 08328 921 110. Herzlichen Dank, Monika Espe, für die Stunde mit Ihnen. Danke, dass Sie zu uns ins Studio in München gekommen sind. Alles Gute und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken.
Sehr gerne.
Ich verabschiede mich auch. Alles Gute weiterhin wünscht Ihnen und einen gesegneten Tag. Ihre Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.